unser Anfang und unser Ende. Alle unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Dieser letzte Satz aus dem 15. Lukas-Kapitel soll ein bisschen das Thema sein heute für den Gottesdienst. Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Gemeinsam wollen wir singen aus dem Lied 394, 1 bis 5. 394, 1 bis 5.
Ich möchte Ihnen heute aus dem Psalm 103 die Verse 1 bis 13 vorlesen. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen danken, den heiligen Gott mit meinem Lied besingen. Ich will den Herrn mit allen Kräften preisen und niemals seine Freundlichkeit vergessen. Er hat mir meine ganze Schuld vergeben, von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem Grabe hat er mich entrissen und mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Durch seine Gaben sorgt er für mein Leben und schenkt mir neue jugendliche Kraft. Gleich einem Adler schwinge ich mich auf. Der Herr löst ein, was er versprochen hat. Dem unterdrückten Volk verschafft er Recht. So hat er Mose eingeweiht in seine Pläne und Israel sein Tun erkennen lassen. Voll Güte und Erbarmen ist der Herr, voll grenzenloser Liebe und Geduld. Er klagt nicht ständig an und trägt nicht ewig nach. Er straft uns nicht, obwohl wir es verdienten. Er lässt uns nicht für unser Unrecht büßen. So unermesslich groß der Himmel ist, so groß ist Gottes Güte zu den Seinen. So fern der Osten von dem Westen liegt, so weit entfernt er unsere Schuld von uns. Der Herr liebt alle, die ihn ehren, so wie ein Vater seine Kinder liebt.
Lasst uns beten. So wie ein Vater seine Kinder liebt, so vergibst du uns und siehst uns nach, schließt uns wieder in die Arme. Egal wie verloren wir sind, auf welche Abwege wir gekommen sind. Wichtig, gütiger Gott, ist die Rückkehr. Die Rückkehr zu dir, Jesus Christus. Hin zu dir. Das wollen wir auch gerne. Dafür sind wir hier, um in uns zu gehen, in uns zu schauen, was war verkehrt, wo sind wir auf Holzwege, Abwege gekommen, wie kommen wir wieder zu dir. Manchmal ist der Pfad schmal, schwer, steinig, aber es ist gut, ihn zu finden. Und wir wissen von Jesus Christus, du kommst uns entgegen, du schließt uns wieder in die Arme. So wie ein Vater seine Kinder liebt. Amen. Monatslied ist immer noch Psalm 63. Da singen wir die Strophen 1, 4 und 5. Psalm 63, 1, 4 und 5.
Thank you. Ich lese die Abkündigung. Nach dem Gottesdienst ist das Turmcafé geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen zu Kaffee, Tee und kalten Getränken. Herzliche Einladung auch zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Sie finden sie im Terminkalender des Gemeindegrußes, in den Schaukästen an der Kirche und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. Nur noch bis Donnerstag können Sie sich im Gemeindebüro bis 12 Uhr mittags anmelden für die Seniorenfahrten. Das Büro hat bis auf Mittwoch jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Telefonnummer finden Sie im Gemeindegruß. Durch Kollekten, Klingelbeutel und Barspenden kamen in der letzten Woche 1.010,03 € zusammen. Einzelheiten finden Sie wie immer in den Aushängen an den Türen und im Turm. Mit der Kollekte heute am Ausgang unterstützen wir evangelische Minderheitskirchen. In manchen europäischen Ländern gibt es kleine evangelische Kirchen mit wenigen Mitgliedern. Sie leben ihren Glauben in einem katholischen, orthodoxen, muslimischen oder entkirchlichten Umfeld. Mit unserer Kollekte wollen wir unseren Glaubensgeschwistern in den Minderheitskirchen ein Zeichen der Gemeinschaft geben und sie in ihrer kirchlichen und diakonischen Arbeit unterstützen. Gott segne Geber und Gaben. Wir singen nun aus Psalm 71 von Strophe 1 an und während des Liedes sammeln wir für die diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde.
Meine Hilfe.
Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, das ist das Ende der längsten Geschichte, die Jesus erzählt hat, die Geschichte vom verlorenen Sohn. In den letzten Tagen und Wochen hatte ich einige Male mit sehr verlorenen Menschen zu tun. Und so kam ich darauf, dass ich heute gerne noch einmal über dieses Gleichnis sprechen möchte. Ich möchte es ein bisschen mal mit Ihnen durchgehen. Es ist ja eine lange Geschichte. Und vielleicht erinnern wir uns im Verlaufe dieser Geschichte an uns selbst. Daran, wo wir verloren gegangen sind. Vielleicht uns manchmal tot wähnten und wieder lebendig geworden sind. Und er sprach zu ihnen, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das nicht nach heutigen Maßstäben ein paar tausend Euro sind. Aus der gesamten Geschichte wird klar, es handelt sich um einen verhältnismäßig reichen Hof. Naja, Hof, wenn man das so sagen kann, in der Grafschaft würden wir sagen Hof. In Israel war es ein sehr gemischtes landwirtschaftliches Verhältnis, so wie heute auch noch in den südlichen Ländern. Gewiss hatte diese Familie Weinberge, Olivenhaine, aber eben auch verschiedenes Vieh. Nicht nur ein paar Schafe und Ziegen, sondern auch Mastkälber. Das hat was bedeutet für die damalige Zeit, wenn man nicht nur spezialisiert war auf das Land, sondern zusätzlich Vieh hatte. Die Rede ist von vielen Tagelöhnern, also verhältnismäßig reiche Leute, zumindest ein guter mittelständischer Betrieb. Wenn nun die beiden Söhne Anspruch auf ein Erbe haben und der Vater das Vermögen, wie es heißt, aufteilt, kann er das nicht einfach so aus der Tasche bezahlen, sondern er wird aus dem Vermögen heraus es teilen müssen, indem er etwas aufnimmt, indem er Kredite aufnimmt. Er wird sich wahrscheinlich verschuldet haben, um das überhaupt möglich zu machen, seinem Sohn so viel Geld zu geben. Bar mit auf seine Reise. Ich würde mal schätzen, nach heutigen Maßstäben 1 Million, vielleicht 2 Millionen Euro. So viel wird es ungefähr sein. Nur damit wir uns eine Vorstellung machen, was das bedeutet hat und was für eine Belastung das war für den Betrieb. Und dann heißt es gleich hier im nächsten Vers, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, so sagt Luther, mit Prassen. Er hat alles verprasst, könnten wir auch sagen. Wörtlich steht doch, er verschwendete alles durch ein unheilvolles Leben. Er verschwendete alles. Sind wir auch so? Verschwenden wir auch? Wir sollten uns klar machen, dass in Deutschland beinahe die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen werden. Viel zu viel Energie wird verprasst. Mit Wasser wird verschwenderisch umgegangen. Verschwenden auch wir? Verschwenden nicht auch wir in Massen? Material, Vermögen, Geld, Energie, Lebensmittel. Alles durchbringen mit Prassen in einem unheilvollen Leben. Verschwenden nicht auch wir unsere eigene Energie, indem wir uns aufreiben für Karriere, für Besitzstand, für mehr und mehr und mehr? Verschwenden wir uns nicht selbst, unsere Herzen, unsere Liebe, all das Gute, was uns Gott mitgegeben hat, so wie jener Vater, der seinem Sohn nun die Hälfte des Vermögens mitgibt, haben wir nicht auch Vermögen in uns, etwas, was wir vermögen, was wir schon lange nicht mehr können? Dass mancher Vater, manche Mutter gar nicht mehr richtig da sein kann, für die liebsten Menschen, für die Kinder zum Beispiel, oder für eine Freundin, einen Freund, der vielleicht schon lange wartet, dass man endlich wieder anruft oder sich meldet. Gehen nicht auch wir verschwenderisch um, unheilvoll mit unserem Leben? Und als er das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und, auch so im Lutherdeutsch, er fing an zu darben. Jetzt spürt er, dass es ihm richtig schlecht geht. Vielleicht hat er es sogar gut gemeint und hat sich gesagt, das Geld, was ich habe, das soll eigentlich gar nicht für mich sein. Ich mache Feste, ich gebe es aus für Freunde. Und wenn man dann so ist, dann hat man natürlich auch viele Freunde. Alles ist gut. Vielleicht hat er irgendwo am Mittelmeer gelebt, vielleicht auf Griechenland oder in Italien. Und hat sich ein Schiff gekauft. Und auf dem Schiff haben sie gefeiert. Er hat viel Geld auch denen gegeben, naja, die nichts hatten. Alle sollten eingeladen werden. So hätte es vielleicht sein können. Wir wissen das nicht. Aber es war weg, das Geld. Und mit dem Geld waren auch die Freunde weg. Und nun kommt eine Hungersnot und er kann nicht mehr. Er ist ganz unten. Was tun wir, wenn wir ganz unten sind? Und wenn wir unserem Leben noch kein Ende machen wollen? Wir suchen nach einem Strohhalm. Wir suchen nach etwas, was uns in irgendeiner Weise raushelfen kann, scheinbar raushelfen kann. Wir machen uns abhängig. Manche von Alkohol, manche von anderen Drogen, manche kleben an irgendjemand, den sie finden. Du musst mir helfen. Und so heißt es auch wörtlich hier in dem weiteren Text, er klebte sich, hängte, sagte Luther. Er ging hin und klebte sich, wörtlich klebte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Wenn das die Zuhörerinnen und Zuhörer damals, die ja in der Regel jüdische Menschen waren, hörten, was Jesus da sagte, er klebt sich an einen Fremden und der schickt ihn, die Säue zu hüten, dann ist es das Letzte, was hier ein jüdischer Mensch machen kann. Schweinefleisch wird da nicht gegessen. Das Schwein oder die Sau ist in dem Sinne das Überflüssigste, was es gibt und gilt sogar als schmutzig, so wie das Fleisch als ungenießbar, als nicht koscher gilt. Da nun ist dieser jüdische Mensch, der mal aus ganz Vermögenden, aus herrlichen Verhältnissen kam, herrschaftlichen Verhältnissen, so weit heruntergekommen. Ganz weit unten. Da muss ich denken an die paar, die ich getroffen habe in der letzten Zeit, die ganz weit unten waren. Sichtbar weit unten. Auch wir können ganz weit unten sein, ohne dass wir einander das gleich ansehen. Es gibt Stunden, es gibt Tage, an denen Menschen, denen man es nicht ansieht, ganz weit unten sind. So weit, dass sie nicht mehr leben möchten. So weit, fertig mit der Welt, dass sie nicht wissen, wie sie, wenn sie wieder aufstehen, den nächsten Tag überhaupt noch bewältigen können. Man sieht es ihnen nicht an. Die, an die ich jetzt denke, ein junger Mann ist jetzt Gott sei Dank im Krankenhaus, waren ganz weit unten, weil sie sich gehängt haben an den Alkohol und sich fast totgetrunken hätten. Aber fast, nur fast. Denn auch unsere Geschichte geht weiter. Noch heißt es, er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Niemand gab sie ihm. Noch ist da so ein Fitzelchen, ein Fünkchen von Ausweg. Die Schweine haben was zu fressen. Das wenigstens werde ich doch noch irgendwie bekommen. Vielleicht hätte er es da noch irgendwie aushalten können, vielleicht. Aber dann kommt die Lösung, wenn man so will. Und die Lösung geht zunächst einmal, hören wir genau zu, sie geht zunächst einmal von ihm aus. Das ist Lukas ganz wichtig. Da ist nicht irgendwie eine fremde Kraft, die ihn von außen erlöst, sondern er ging in sich. Er ging in sich und sprach zu sich selbst: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verdarbe hier im Hunger. Eine vernünftige Einsicht. Er geht in sich und überlegt, wie sind eigentlich die Verhältnisse zu Hause? Da ist mein Vater, da ist die Familie, da sind all die Leute, die da arbeiten, die Tagelöhner, und die haben alles, und ich habe nichts. Dieses in sich gehen ist der Beginn einer aufkeimenden Sehnsucht. Es ist wie ein Funke in seiner Seele, der sie zu erhellen beginnt. Ein kleiner erst noch, ein ganz kleiner Funke, so ein Fitzelchen, man sieht es, irgendwie ist da etwas. Aber dieser Funke löst auch Sehnsucht aus. Wollen wir nicht vergessen. Indem er so in sich geht und das so denkt, entsteht auch Sehnsucht. Er denkt nicht an irgendetwas, er denkt an sein Zuhause, er denkt an seinen Vater, er denkt an die Tagelöhner, er denkt natürlich, weil er Hunger hat, an das Essen. Aber dahin muss ich. Die Fokussierung auf das Ziel ist jetzt schon da. So weit ist er, so in sich gegangen. Es entsteht ein, aus der Sehnsucht geboren, ein innerer Wille. Lukas ist das wirklich wichtig. Schon ganz am Anfang in der Weihnachtsgeschichte heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, wörtlich übersetzt, den Menschen guten Willens. Dieser gute Wille ist eine Voraussetzung für die guten Wege, die Menschen einschlagen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Und nun kommt dieser wunderbare Satz, den müssen wir ganz wörtlich verstehen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. So übersetzt Luther. Im Griechischen steht mit diesem Ich will mich aufmachen, das ist ein Nebensatz bei uns oder ein ganzer Satz. Und dieser Satz ist nur ein Wort. Anastas heißt das. Das ist wörtlich ganz schwer zu übersetzen. Vielleicht so aufrichten. Auferstehend, könnte man auch sagen. Das ist das Erste, dass er in sich spürt, da ist etwas, was mich aufrichtet. Aufrichten, auferstehen kann es heißen. so wie die Auferstehung Jesu. Ein bisschen ist es schon der Fingerzeig. Ich bin es nicht mehr alleine. Da ist doch eine himmlische Kraft immer auch da. Es ist nicht nur mein Wille. Dieses Auferstehen ist zugleich. Ich will aufstehen, ich will raus. Aber Auferstehen, nicht ich will mich aufrichten, sondern aufrichten, ist eine aktive Form im Griechischen. Aktiv, als würde er aufgerichtet. Aufrichtend will ich mich aufmachen, will ich den Weg suchen zu meinem Vater. So müssten wir es wörtlich übersetzen. Will ich den Weg suchen zu meinem Vater? Werde ich eigentlich sogar, werde ich ihn suchen? Auch hier noch wieder zusammenhängt mit dieser Kraft, die er spürt, vielleicht als göttliche Kraft. Zusammenhängt mit dieser Kraft, das futurische, ich werde mich aufmachen. Ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das nun wäre ihm schon genug. Wenn doch wenigstens so viel Annahme da ist bei all dem, was er verbrochen hat. Er hat das halbe Familiengut, das was erwirtschaftet worden ist, über Generationen, das halbe, diese Millionenerträge, das ist ja nicht einfach nur Geld, das hat er verschwendet. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Wer bin ich denn? Aber wenn du mich doch noch aufnimmst, als einen deiner Tagelöhner, mit geringstem Entgelt, das ist mir völlig egal, aber dann habe ich erstmal was zu essen und darüber hinaus bin ich bei dir in der Nähe. Ich bin irgendwie doch wieder zu Hause. Ein Stück Sehnsucht würde sich doch wieder erfüllen, Vater. Das doch wenigstens könntest du trotz allem vielleicht für mich tun, wo ich so gegen dich und gegen den Himmel, also gegen Gott gesündigt, mich vertan habe, auf einem völlig falschen Weg war und so weit nach unten gekommen bin. Ich bin es nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Sehen Sie, die Kraft ist da, bei allem Hunger. Wie weit mag er wohl entfernt gewesen sein? Er machte sich auf, um hinzukommen, kam zu seinem Vater, aber als er noch weit entfernt war, wir müssen uns das vorstellen wie einen Punkt, der langsam näher kommt, war noch weit entfernt, da sah ihn sein Vater. Als würde er spüren, da ist er. Und es jammerte ihn, so übersetzt Luther. Es jammerte ihn. Er hat Mitleid. Er spürt, dieser Mensch, wie ist er heruntergekommen? Er war doch mal mein Sohn, so stolz. Einer von uns, einer, der zu uns gehört, der alles mit erwirtschaftet hat. Und jetzt ist es dieser Punkt, der langsam näher kommt und er wahrnimmt, wie zerlumpt. Und wenn er noch näher kommt, wie heruntergekommen, wie stinkend. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gibt ihm seinen Ring an seine Hand und die Schuhe an seine Füße. Hier blicken wir noch einmal auf den real vorhandenen Reichtum. das, was diese Familie hat, was sie soeben hervorzaubern kann. Denn er konnte ja nicht damit rechnen. Er hat ihn ja eigentlich schon aufgegeben, aber so froh, er ist wieder da. Nimmt alles, was ihm gehört, was ihn schmückt, das beste Gewand, Ring an seine Finger und vor allen Dingen dieses Umarmen. Du bist doch mein Kind und bleibst es. Schuhe soll er an die Füße haben. Er soll wieder festen Schritt haben. Bringt ihm das Beste, das gemästete Kalb und schlacht es und lasst uns essen und fröhlich sein. Ein Fest. Er ist wieder da. Denn, und nun diese wunderbare Begründung von Jesus. Denn dieser mein Sohn war tot. War tot. Nicht wahr? Die Bibel meint mit Tod nicht nur den Tod, wenn wir auf dem Friedhof sind. Die Bibel meint mit Tod auch den psychischen und physischen, nicht bis hin zum wirklichen Tod, sondern physisch in aller Ermattung, in aller Abgekämpftheit, in allen Niederungen. So wie die Flüchtlinge, die Menschen, die zu uns kommen aus Syrien. Die physisch und psychisch tot sind, nicht auf dem Friedhof, die alles verloren, die nicht wissen, ob sie je zurück können, die nicht wissen, ob da noch Angehörige leben, ob sie überhaupt zurück können zu einem Liebsten, der sie wieder in die Arme nimmt. Aber hier ist es geschehen. Der tot war, ist lebendig geworden. Kennen wir das in unserem Leben? Kennt nicht jede und jeder von uns, und wenn es nur Momente sind, wo wir uns wie tot fühlen, wo wir denken, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Es ist zu Ende, es ist Schluss. Ich will nicht mehr in die Schule gehen, sagt ein Kind. Ich kann nicht mehr. Eine Frau sagt zu dem Mann, ich will nicht mehr. Der Mann zu der Frau, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann auch die Kinder nicht mehr erziehen, ich weiß nicht mehr weiter, ich gehe nicht mehr in die Fabrik, ich gehe nicht mehr ins Büro, ich bin tot. Und haben wir es nicht auch erlebt, wie wir dann doch wieder lebendig wurden, wie wir wieder Leben schöpften, atmen konnten und dann doch wieder hin und manchmal so das Gefühl hatten, gerade danach, gerade nach diesem Tod bin ich wie wiedergefunden, wie neu geboren, wie wieder lebendig. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Perfekt 2 im Griechischen. Völlig verloren. Er war völlig verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Nun könnte diese Geschichte so zu Ende sein. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er das Leben nicht kennen würde. Wenn er nicht wüsste, wie die Menschen eben sind. Wie wir so sind. Denn da stellen wir uns doch mal vor, wir wären in so einer Familie. Und einer unserer Geschwister hätte das halbe Vermögen durchgebracht. In meiner Fantasie stelle ich mir vor, wie er da mit irgendwelchen Nutten rumgemacht hat und alles vergeicht hat. Und der soll's jetzt so gut haben? Ich habe geschuftet und gemacht, während er da mit diesen Lustfrauen. Ich nie. Musste immer mal luchen. Knöcherne Arbeit. Harte Arbeit, immer dafür aufkommen, nicht nur für die Familie, sondern für den Verlust, den er uns angetan hat. Der ältere Sohn war auf dem Feld, war wieder bei der Arbeit, kommt nah dem Haus, was hört er da? Singen und tanzen. Nanu. Singen und tanzen, wo da eigentlich gearbeitet werden muss. Singen und tanzen Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da los? Der sagte, dein Bruder ist gekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wären wir doch vielleicht auch, ne? Zornig geworden. Bei all dem, was uns widerfahren ist in unserer Zeit. Wie viel zornige Geschwister habe ich kennengelernt im Verlauf meiner Zeit in Schüttorf. Verständlicherweise, die zornig waren auf die anderen. Weil sie sich hintergangen gefühlt haben, fast misshandelt. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber, sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Du hast mir noch nie irgendwie mal so einen Ziegenbock gespendet, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut, jetzt kommt's, mit Huren, das weiß er gar nicht, aber er sagt's, er spricht's aus, mit Huren verschwendet hat, seine Fantasie nicht, mit Huren verschwendet hat. Dem hast du das Gemästete, das Beste, was du hast, das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Mehr kann er nicht sagen, der Vater. Es ist tatsächlich alles, was er zu geben hat. Alles, was mein ist, ist dein. Ich weiß doch, was du tust. Es ist alles deins. Ob er wohl damit zufrieden ist, der Sohn, der Ältere, ob er das wohl ist. Die Geschichte bleibt so ganz offen, wie unser Leben auch ganz offen ist. Haben wir eine Lösung fertig, dann ist irgendwas anderes. Ist irgendwo ein Brand gelöscht, dann lodert es woanders wieder auf. Wir sind nie fertig. Die Geschichte ist nicht fertig. Da, wo Menschen leben, werden sie, auch wenn sie Gutes tun, Heilvolles tun, immer auch Falsches machen. So ist unser Leben. Aber es ist auch gut, dass es so ist, unser Leben. Denn indem es nie fertig ist, haben wir auch immer was zu tun. An anderen und an uns selbst. Haben immer wieder diesen guten Willen zu haben, es zum Besseren zu wenden und zu wissen, zu spüren, dass da einer ist, der uns entgegenläuft. Nun aber, sagt der Vater noch, da dieser dein Sohn gekommen ist, dieser dein Sohn, da solltest du fröhlich sein und guten Mutes. Denn er, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Verloren und wiedergefunden. Noch einmal ganz zum Schluss. Warum ist er wiedergefunden? Weil er wollte. Weil er in sich ging und sich aufmachte. Aber schon in diesem Wort auferstehen ist auch eine himmlische Kraft, eine göttliche Kraft. Und der Vater läuft ihm entgegen. Dieser Vater kann jeder Mensch auf der Welt sein. Es kann ein Kind sein, unser Kind, dem wir um Verzeihung bitten, was ich mal erlebt habe. Meinem Kind zu sagen, vergib mir. Es kann ein Freund sein. Mein alter Mentor, Pastor Ebert Hoffmann, hatte mal über diesen Text um 8 Uhr in Gildehaus gepredigt und hat sich erinnert, dass er im Streit war mit einem aus der Gemeinde, hat er nach dem Gottesdienst die Kirche verlassen und ist sofort zu dem hin, hat geschellt und hat gesagt, vergib mir. Und er kam zurück, weil ihm vergeben wurde und konnte diese Predigt mit ganz glücklichem Herzen halten. Ein Gleichnis bedeutet, es ist etwas Gleiches, es wird etwas verglichen. Dieser Vater kann verglichen werden mit jedem Menschen. Aber wir wissen alle, Jesus vergleicht diesen Vater eben auch mit seinem Vater, mit unser aller Vater, mit Gott. Jesus, und das ist das Besondere des Christenmenschen, und das ist unsere Freiheit, unsere Gnade, dass wir in Christus einen haben, der uns Gott so nahe bringt, als wäre es eben jener Vater. Dass wir eine Vorstellung haben, eine Idee haben, eine Ahnung haben, so ist wohl Gott. Der, wenn wir ihn so ansprechen, Vater, ich habe gesündigt, ich habe es falsch gemacht, nicht nur sagt, na ja, habe ich so zur Kenntnis genommen, sondern uns entgegenläuft, uns in die Arme nimmt, in die Arme schließt und sagt, lass uns fröhlich sein, lass uns freuen, dass es so ist. Und Lukas, indem er diese Geschichte aufschreibt, indem sie diese Geschichten erzählen in den urchristlichen Gemeinden und weiter erzählen, woran sonst hätten sie denken können als an Christus selbst? Er ist wie ein guter Hirte. Christus selbst ist es, dem wir immer wieder entgegenlaufen können. Christus ist es, der in unserer Mitte ist, der auch hier gegenwärtig ist, der zu uns gehört. Zu Christus können wir immer. In ihm ist die offenbarte Lebendigkeit Gottes. Er wird uns im Stillen immer in die Arme nehmen. Wenn wir dieses Gespür auch nur haben, wir brauchen dich, lieber Herr Jesus, damit wir wieder aufgerichtet werden und wieder hineinfinden in dieses Leben, aus der Verschwendung heraus, aus dem unheilvollen Leben heraus in ein heilvolles, gutes Leben. In ein Leben voller Gnade mit dir, voller Liebe und Freundschaft. Und dabei wird es nie einfach nur gut sein. Es wird immer die anderen geben. Immer. Und es wird auch immer mich geben. Mit all unseren Fehlern und Schwächen. Es hört nie auf. Es gibt immer einen älteren Bruder, der sagt, so nicht. Vielleicht ist er es, der ältere Bruder, zu dem der Jüngere kommt später und ihn in die Arme nimmt, weil er ihm was zu verzeihen hat. Amen. Aus unseren Liederheften wollen wir nun Lied 77, die Strophen 1 bis 3 singen. 77 Lied, also aus den kleinen Heften, Lied 77, 1 bis 3.
Zweige. Mein Anspruch ist Versöhnung. Du musst frei sein. Ist Versöhnung. Du bist gelieben und verzeihen. Der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergebung und Verzeihung. Wenn Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Gras, alte Feinde Hand in Hand, Schüsse im Gefängnis, wie in Seenot, Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, ein strahlendes Gesicht, wo ist Versöhnung, wo muss der wahre Friede sein, ist Versöhnung. Versöhnung, du musst der Friede sein, ist Versöhnung, Versöhnung, wenn du mit den Lippen wie ein Blick der Hoffnung geht, wie ein Licht auf den Lippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie ein Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst das wahre Licht, so ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihung.
Lasst uns beten. So ist Vergebung, so ist Vergeben und Verzeihen. Herr, das ist wohl das A und das O in unserem Leben. Vergib uns unsere Schuld, wie du auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn Menschen aufeinander zugehen in der ganzen Verschiedenheit der Gegensätzlichkeit, den Schmerzen, die sich Menschen einander antun, gibt es nur den Ausweg der Versöhnung, des Verzeihen. Es sagt sich so hier in unserer Kirche, wir wollen das auch. Wir blicken auf uns selbst und nun noch ganz besonders auf diese Welt, auf all das, was uns da im Fernsehen entgegenflimmert, was wir sehen, was wir lesen in den Zeitungen, was wir hören, die Kriege da in Palästina, die Kriege in Syrien, die Kriege im Irak, Ukraine, überall brennt es, überall gehen Menschen unversöhnlich aufeinander zu. Wie ist das wohl noch zu lösen, fragen wir uns. Wir bitten dich um deine Kraft, um eine himmlische Kraft. Wir bitten dich um dein Einlenken, dass die Herzen der Menschen auf eine neue Weise erobert werden, wie die von diesem verlorenen Sohn, der in sich geht und sagt, ich will zurück, zurück zu Frieden und zu Gerechtigkeit, zu einer guten Mitmenschlichkeit. Es ist ein Sehnen, das wir haben. Aber in dieses Sehnen hinein lege unsere Tatkraft. Unsere Tatkraft für die Menschen, die hier flüchtend ankommen, für die Menschen, denen wir beistehen können in ihrer Not, seelsorgerlich, materiell, häuslich, indem wir etwas zur Verfügung stellen. Nicht nur einen guten Willen und ein gutes Herz. Hilf uns darin. Hilf uns im gegenseitigen Trost für die Menschen, die Menschen verloren haben aus unserer Gemeinde, für die Menschen, die selbst Verlorene sind, vielleicht sich schon selber für tot glauben. Menschen, denen wir beistehen, nicht nur beistehen sollten, sondern es auch tun, so nicht die Nase rümpfen, sondern uns immer wieder klar machen, auch ich kann es sein und war es vielleicht auch schon, wenn es ein ganzes Stück war. Gib uns dafür Einsicht, lieber Gott. Gib uns ein Füreinander. Gib uns das Gespür, dass unser Leben dann auch wieder ein Fest ist. Ein Fest, so wie damals in dieser Familie gefeiert wurde, wo der Vater sagte, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Finde auch uns wieder. Und gib uns die innere Kraft und auch den Willen, gefunden zu werden. Miteinander wollen wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nochmal aus den Liederheften wollen wir jetzt Lied 90 singen. Ich möchte Sie bitten, nachher zur dritten Strophe aufzustehen. Ich möchte herzlich einladen zum Turmcafé, die ich dann nicht mehr sehe. Ihnen allen, euch allen wünsche ich einen gesegneten und immer auch wieder einen glücklichen Sonntag. Lied S90 aus den Heften.
Vertrauen geh, nicht nur an sich selber denk, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war. Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war. Wo ein Mensch Tipps verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten war.
Danke, Dine Kalter, für das schöne Orgelspielen. Wir wollen Gott, den Herrn, um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Ausgang und unseren Eingang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen. Und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.
Der Kanzel ist eingeschlafen. Ach, da.